des Herrn und die vier Tage. Da können natürlich nur die vier Tage, die wir noch haben, gemeint sein. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Aber es ist tatsächlich so, diese vier Tage werden etwas zu tun haben mit dem Tag des Herrn, oder ich hoffe es jedenfalls. Und das ist auch unser Gebet jetzt. Herr Jesus, dass diese vier Tage wirklich ausgenutzt sind, die wir haben, das ist einfach unser ganzes Anliegen an dieser Konferenz. Die Zeit ist knapp und wir wissen alle, Herr, dass du vor der Tür stehst. Und wir möchten einfach die Zeit, die wir haben, wir sind zum großen Teil schon alt, wir möchten die Zeit wirklich nutzen. Und da ist es einfach immer und immer wieder wichtig, Herr, dass du selber die Prioritäten in unser Leben hineinsetzt und dass wir nicht selber meinen, die Prioritäten zu wissen. Und das betrifft auch unser geistliches Leben, dass du auch da Schwergewichte in unser Leben hineinlegst und dass wir sie nicht verdrängen durch eigene Schwergewichte. Herr, wie wichtig ist das? Wie wichtig ist das? Und dass du unser Herz weitest, da wo unser Herz weit werden soll und unser Herz ganz eng machen möchtest, da wo es wichtig ist, wo es nämlich um dich geht. Und so segne uns heute Morgen, wir segnen auch unseren Bruder, der zu uns spricht. Danke, Herr, du bist da. Amen.
Amen. Einen schönen guten Morgen, Brüder und Schwestern. Es ist schon eine ganz große Freude, wenn man mal so in euer Angesicht hineinschauen darf. Als Paulus die Brüder von Ephesus sah, sagte er: Ich habe wieder neuen Mut gefasst. Brüder in einer solchen Runde beieinander zu sehen, ist kostbar. Ich weiß nicht, wo es das noch in Deutschland gibt. Und der Psalmist sagt ja auch, wenn Brüder niederträchtig beieinander sind. Einträchtig. Das heißt, sie trachten auf ein Ziel hin, sind ausgerichtet nach oben hin. Da freut sich unser Gott und Vater. Das Thema ist genannt, die vier Tage, im Speziellen der Tag des Herrn. Darüber wollen wir heute Vormittag einmal nachdenken. Das Wort Gottes spricht in vielen Zusammenhängen, nicht nur von der Nacht, sondern auch vom Tag. Und dabei meint die Schrift eigentlich nicht den 12- oder 24-Stunden-Rhythmus, sondern hat in der Mehrzahl symbolischen Charakter. Das heißt, es werden mit der Bezeichnung Tag kürzere oder längere Zeitabschnitte verstanden. Das große Wiederherstellungswerk, nachdem die Schöpfung in 1. Mose 1,2 ins Chaos gestürzt war, wird mit 6 Tagen beschrieben. Viele Ausleger sind ja der Meinung, dass es sich hier um 6 Jahrtausende handelt. Denn ein prophetischer Tag wird nach Psalm 90 mit 1000 Jahre Menschheitsgeschichte gesehen. Aber die Schrift gibt Hinweise, dass ein Tag auch viel kürzer und auch viel länger sein kann. Ich habe deshalb nur 4 Tage herausgestellt, die uns etwas beschäftigen sollen. Und zuerst nenne ich den Menschentag. Darüber steht in 1. Korinther 4, Vers 3 etwas. Doch was mich betrifft, so ist es mir durchaus egal, oder ich bin gleichgültig, ob ich von euch oder von einem menschlichen Tag, den Menschentag, beurteilt werde oder ein Urteil empfange. Dieser Menschentag, der steht nun im Gegensatz zum Tag Jesu Christi, zum Tag des Herrn und zum Tag Gottes. Damit habe ich eigentlich schon die 4 Tage genannt, worum es uns heute Morgen gehen soll. Zuerst etwas über den Tag des Menschen. Manche Bibelausleger lassen diesen Tag im Garten Eden beginnen, wo die Unheilsgeschichte des Menschen begann. Andere wieder legen diesen Tag fest mit der Menschwerdung Christi. Aber der Abschluss, das Ende, wird sicherlich mit der Wiederkunft Christi erreicht werden. Dann nämlich, wenn der Gipfelpunkt jeder nur erdenklichen Bosheit erreicht sein wird. alles drängt zu einem gewissen Zielpunkt hin, auch das Böse. Es wird und muss alles ausreifen. Und die Endgeschichte wird das Ergebnis, die Summe sein, dass der Mensch losgelöst von seinem Schöpfer zu jeder Gräuel und Scheusal fähig ist. Alles, was in der 6000-jährigen Menschheitsgeschichte an Unfähigkeit, an brutaler Gewalt und grenzenlosem Wahn abgelaufen ist, wird dann zeitlich zusammengedrängt, sehr komprimiert ablaufen. In Matthäus 24 gibt der Herr uns einen Hinweis: Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, gäbe es kein Überleben. Kein Fleisch würde die Chance haben, zu überstehen. Aber um der Auserwählten Israels willen werden diese Tage verkürzt. Paulus schreibt in Römer 9 davon, dass also der Herr eine abgekürzte, zusammengedrückte Sache auf Erden tun wird. Menge übersetzt, es wird Schlag auf Schlag kommen. Die Leute haben keine Chance mehr, überhaupt zu überlegen, was da läuft. Ihnen hängt die Zunge heraus, wie damals den Politikern bei der Einheit Deutschland. Die kamen gar nicht nach. So schnell war das Ereignis. Mit dem Turmbau zu Babel gibt Gott den Menschen in dem Drang, selbst einmal Gott spielen zu wollen, freien Lauf. Deshalb lesen wir in 1. Mose 11, 6, und nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Oder anders übersetzt, nun alles, was sie auszuführen planen, wird für sie nicht unmöglich sein. Wir wissen um die Mondlandung, viele haben dran gezweifelt. Man wird sicherlich auch noch, wenn die Zeit dazu reicht, auf dem Mars und woanders noch landen können. Was ist das für ein gewaltiger Ausspruch Gottes? Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Ein Ausspruch Gottes, der sich tausendfach in der Geschichte bestätigt hat. Alle vielversprechenden Programme und Ideen, alle klugen Gedanken und Überlegungen fanden an dem Tag des Menschen ihren Niederschlag. Aber das Endresultat von all diesen aufrichtigen Bemühungen und den verhängnisvollen Planungen wird das vollständige und totale Chaos mit sich bringen. Der Mensch konnte seine eigenen Pläne realisieren, aber am Ende wird der Erweis einer ohnmächtigen und hilflosen Kreatur erbracht worden sein. Das geht auch nicht anders. Den gleichen Gedanken fügt ja Paulus in der Predigt in Lystra auch mit ein. Da sagt er, Gott ließ in den vergangenen Generationen die Nationen ihre eigenen Wege gehen. Und wenn Gott uns oder den Nationen die eigenen Wege gehen lässt, dann ist das immer Gericht, immer Gericht. Israel wollte auch immer den eigenen Weg haben. Ich habe euch oft versammeln wollen, wie eine Henne ihr Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Die Folge, wenn Gott uns den eigenen Weg willen gibt, ist immer Gericht. Euer Haus soll euch zur Wüste werden lassen. Aber die Wüste ist nie das Ende bei Gott. Das Gericht ist nie das Ende. Euer Weg wird euch zur Wüste werden, bis ihr sprecht, gelobt seid, der da kommt, in den Namen des Herrn. Der Tag des Menschen zeigt nach allen Seiten hin den Menschen in seiner egoistischen, selbstherrlichen Seite. Nur das Ende, was da herauskommt, ist nicht die Mitmenschlichkeit, ist auch nicht Humanismus, sondern ist der Bestialismus. Ein Blick in die Offenbarung hinein, da zeigt uns ja Johannes das Ende und vergleicht die Menschheitsgeschichte im Ergebnis, im Auslaufen der Zeit, vergleicht er, es gipfelt mit einem Tier, Und eigentlich heißt es dort ein Untier. Wir könnten auch sagen ein UN-Tier. Im Eigentlichen heißt es ja, eine Bestie ist das. Von wegen, die Menschheit wird noch zu einer super Einheit kommen, der Mitmenschlichkeit. Die Offenbarung ist hier ganz andere Meinung. Die Schöpfung ohne den Schöpfer sich selbst überlassen, kann nur das Chaos schaffen. Und die Leute, die uns das Paradies auf Erden verheißen haben, Marx, Engels und alle jüdischen großen Geister, die haben eine Katastrophe hinterlassen von der Elbe bis nach Vladivostok. Wir sind sehr dankbar, dass es morgen den Tag der Einheit gibt. Wir jedenfalls aus dem Osten. Und ich hoffe, Sie auch. Ja, das ist also eine sehr erschütternde und zugleich ernüchternde Feststellung. Wir leben verhältnismäßig jetzt noch in sehr ruhigen, die Geschwister in Sibirien haben gesagt, wir leben jetzt in paradiesischen Zeiten. Wir noch viel mehr paradiesische Zeiten. Aber die Zukunft wird eine unheimliche Allianz bringen. Nicht nur im globalen, im erdbezogenen Bereich, sondern auch in der unsichtbaren Welt zwischen den geistlichen Bosheitsmächten der Himmelswelt und dem Menschengeschlecht. Muss ich einmal sagen, kommt es zu einer unheilvollen Vermischung. Es ist uns ja allen bekannt, Offenbarung 12, wird eines Tages Satan sein Hauptquartier, die Lufthimmel, verlassen müssen. Und er wird wohin kommen? Nicht in den Feuersee, nein, die Zwischenstation ist also die Erde. Die Erde. Und er wird kaum als Geist und als eine formlose Gestalt sich in Szene setzen können, sondern als vermaterialisiertes Geisteswesen. Das Ende dieses Zeitalters hat ja so viele prophetische Aspekte und Aussagen und Informationen gespeichert, dass wir wirklich nicht durchsehen. Wir sehen wirklich nicht durch. Überall können wir Aussagen sehen, die wir gar nicht so ohne weiteres auf eine Linie bringen. In Matthäus 24, Vers 37 heißt es, es wird aber die Parousie, die Ankunft des Menschensohnes. Und es ist ein Unterschied. Hier wird nicht von der Ankunft des Hauptes zu seiner Gemeinde gesprochen, sondern von der Ankunft des Menschensohnes wird geredet. Wie wird es da sein? Wie wird es da sein? Wie in den Tagen Noahs. Wie in den Tagen Noahs. Ja, viele sagen oft, es wird bei der Ankunft des Menschensohnes, das ist also auch was für uns. Denn unser Herr hat auch von der Entrückung gesprochen. Hat unser Herr von der Entrückung gesprochen? Viele sagen es ja, zwei werden auf dem Felde mahlen, einer wird, andere wird verlassen. Zwei werden auf der Mühle sein, die eine verschwindet und die andere bleibt da. Kontext lesen. In den Tagen Noahs, wie war das? Da kam eine große Flut. So, und das sagt der Herr hier, wenn die Flut kommen wird, dann wird der eine von der Flut hinweggerissen werden, umkommen. Und der andere wird zurückbleiben. Hat mit Entrückung gar nichts zu tun. Verstehen wir? Es steht hier die Flut im Hintergrund. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine oder der eine wird von der Flut, die kommen wird, hinweggerissen werden und der andere wird bleiben, wie bei Noah. Aber das wollte ich nicht sagen. Wir fragen, wie war es denn in den Tagen Noahs? Die Geistlichkeit vermischte sich mit den Töchtern der Menschen. Aus diesen Ehen entstanden die Riesen, die Gewaltigen, die Männer des Namens, die Hochberühmten, die geistvollen Titanen, die Übermenschen. Die Septuaginta schreibt hier, das waren die Giganten. Wenn Daniel die allerletzte Zeit, in der wir heute nicht leben, beschreibt, dann lesen wir, das Ende wird sein. Wie wird das Ende sein? Das Ende wird sein, die überströmende Flut. Die überströmende Flut. Was ist das für eine Flut? Das ist nicht die Bekehrungsflut der Völker hin zu Christus, wie es sie durch falsche Visionen der Charismatiker propagandiert wird. Es ist auch nicht die Wasserflut, die kommen wird, sondern es ist eine Geister- und Dämonenflut, die das Ende dieser Zeit beschreibt. Eine überströmende Flut. Eine Flut allergrößter Verführung. Verführung der gesamten Wohnerde. So steht es ja. Wenn Satan sein Hauptquartier verlassen wird, dann kommt er nicht als formlose Gestalt. Er kommt herab und wird die gesamte Ökumene verführen, nicht verfolgen, verführen. Was wird das sein? Diese unheimliche Allianz. Hans Schumacher hat gestern etwas humorvoll von diesen Planetariern gesprochen. Sicherlich 90% Lug und Trug. Aber eines Tages werden sie kommen, als abgesandte ferner Kulturen. Eine Versuchung, die über den ganzen Erdkreis hereinbrechen wird, Offenbarung 3. Und Paulus schreibt ja in diesem Kapitel, 2. Thessalonicher 2, 9, Gott sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns zu glauben der Lüge. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Herrschern des ganzen Erdkreises gehen, sie zu versammeln als Welteinheit gegen Gott. Offenbarung 16 steht das. Heeren von Geistern und Dämonen, die große, gewaltige, umwerfende Zeichen tun. Die Leute werden fasziniert werden. Hinkriechend werden sie anbeten, diesen Mann. Das soll zu diesem ersten Tag genügen. Und nun der Punkt 2, der Tag Jesu Christi. Wir fragen, was ist das für ein Tag? Es ist ein ganz anderer Tag, ein Tag, wo keine Nacht mehr folgen wird. Und liebe Geschwister, wir sind zu diesem Tag unterwegs. Dieser Tag ist der siegreiche Abschluss der Leibesgemeinde, die heute gesammelt, zubereitet und vollendet wird. Es ist tatsächlich der Triumph der Gnade und des Erbarmens, dass nicht das Geringste halb fertig liegen bleibt, sondern alles, was Träger dieses neuen Lebens ist, auch wunderbar vollendet wird. Es ist eine Siegesfeier, weil Christus als Haupt nun endlich durch seinen Leib, die Christusgemeinde nämlich, seine Fülle, seine Ergänzung, seine Vervollständigung erhält. Dieser Tag Christi oder auch Jesu Christi, den gibt es nur bei Paulus. Allein im Philipperbrief schreibt er dreimal davon. Philipper 1, Vers 6, Paulus dankt Gott allezeit. Und er tut es mit Freuden wegen der Teilnahme oder der Gemeinschaft am Evangelium. Sollten wir nicht einmal danken, dass es Menschen hier gibt, die ein Ja haben, hier 8 Tage miteinander in der Gemeinschaft unter der verkündigten Botschaft zu stehen und sich nicht überall anzusiedeln, die den Freiraum haben, in der Gemeinschaft des Geistes leben zu wollen. Paulus dankt Gott allezeit dafür. Es ist doch wohltuend und erquickend, wenn wir um Brüder und um Gemeinden wissen, die das Evangelium der Herrlichkeit festhalten und mit denen man in engster Gemeinschaft stehen darf. Wir sollten wirklich darüber sehr dankbar sein und auch in der Fürbitte dahinter stehen, auch für eine solche Versammlung, wie wir sie hier haben, auf der Langsteinbacher Höhe. Und nun fährt Paulus fort. Ich bin dabei in großer Zuversicht. Ich habe das feste Vertrauen und die innere Gewissheit, dass der, der das gute Werk in ihnen angefangen hat, es vollführen und vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ist das ein wunderbares Wort der Verheißung? Ich sage es immer wieder, ich arbeite sehr gerne mit Buntstiften, nicht die flüssigen, sondern die Color-Malstifte. Malen wir doch diese Verheißungen aus, die Gott uns gegeben hat. Sich zu freuen, dankbar zu sein, dass er uns nicht irgendwo halbfertig im Winkel liegen lässt, trotz unser Versagen. Trotzdem, dass wir oft dem Herrn auch Schande bereiten, ist er die einzige Garantie, die das vollführen wird, zum Ziel bringen wird, was er begonnen hat. Das kleine Wörtlein bis zeigt ja eigentlich die zeitliche Begrenzung und den Abschluss an. Zweifellos hängt dieser Tag Jesu Christi mit der Verwandlung der Gemeinde und der Entrückung der Glieder zu Christus dem Haupt zusammen. Es heißt hier im Text, das gute Werk, was er. Wir sagten es irgendwann mal, liebe Geschwister, das ist sehr kostbar, dass wir in unserer Bibel das er und das uns ausmalen. Er steht immer vor uns. Bevor wir kommen, steht er immer vor uns. Er hat uns. Er hat uns auserwählt. Er hat uns Gnade gegeben. Er hat uns. Und hier lesen wir das gute Werk, was er in uns angefangen hat. Ich frage zurück, was ist das für ein Werk? Was ist das für ein Werk? Dass wir einen Glaube haben, dass wir ein Verständnis haben, dass Christus auferstanden ist. Was ist das eigentlich? Das Werk, das gute und vollkommene Werk, ist das göttlich neu gezeugte Leben in uns. Es ist eine Neuschöpfung. Es ist der Christus in uns. Es ist ein Teil, ja, für uns nicht zu fassenden, begreifenden Vorstellung, ein Teil der göttlichen Natur. Ein Teil seiner selbst. Und weil es um dieses Kostbare geht, hat er darüber auch das Siegel gelegt. Verstehen wir? Wenn Gott Menschen zum Glauben ruft, dann ruft er sie nicht irgendwo zu einem Verein hinein, zu einer gewissen Anschauung und ein gewisses Wissen. Nein, dann ruft er, bestimmt er immer den Einzelnen in die Gliedschaft des Leibes Christi. Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leibe programmiert. Und in Epheser 1, Vers 13 heißt es ja, wir haben gehört, geglaubt, hat er uns versiegelt. Und in Kapitel 5 steht es wohl, wir sind versiegelt. Das in uns Gezeugte ist versiegelt, bis auf den Tag seiner Erlösung. Mit unserem Fleisch können wir noch dumme Dinge drehen. Das Göttliche musste versiegelt werden. Das ist unantastbar für den Feind. Jeglichen Zugriff der Finsternis sichergestellt. Ja, nun fragen wir, wie kommt das Neue in uns hinein? Nicht durch Formalitäten, nein. Nicht durch Träume und Visionen. Nicht durch Menschen und ihre religiösen und mitunter auch biblischen Vermittlungen. Nicht durch Handauflegung und gar nicht durch Wasser, sondern wie kommt dieses Leben in uns hinein? Durch den Glauben. Der Glaube ist die einzige Brücke, die Bedingung, damit dieses neue Leben in uns, es zieht einigen Geschwistern, vielleicht könnten wir die Türen schließen. Durch den Glauben. Es ist so wichtig, dass wir, ihr lieben Brüder, dass wir das nicht vergessen. Wir haben so viele Male, ja, über den Thessalonicher Brief gehört und da lesen wir, ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben. 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben. Durch den Glauben. Auch unsere Rettung geschieht allein durch den Glauben. Gott hat uns gerettet. in seiner Gnade, mittels des Glaubens, nicht aus Werken, nicht wegen frommen Leistungen. Wir können den einen und anderen nur den Weg zeigen, wir können behilflich sein hin zu Christus, aber die letzte Entscheidung vollzieht der Heilige Geist selber an dem einen und dem anderen. Durch den Glauben. Fundamental ist diese Aussage für die Menschen, die Gott zu dieser Gemeinde berufen und bestimmt hat. Und hier unterscheidet sich die Gemeinde aus den Nationen sehr wesentlich von der Heilsordnung Israel. Ich lese noch einen Text hinzu, Epheser 3, Vers 16, auf dass der Christus wie in unser Herz hineinkommt. Auf dass der Christus durch Glauben in unser Herz hineinkommt. Wenn das die Glaubensgemeinde doch fassen könnte. Vertrauen, Treue zu ihm, das ist die Brücke, damit der Geist Gottes zusammen mit unserem Geist diese neue Schöpfung in uns zeugt. Nicht gegen unseren Willen, sondern immer im Einverständnis. Auf dass der Christus durch Glauben in eure Herzen wohne. Und das ist ja nur der Anfang, dass wir bei dem nicht stehen bleiben. Das bezeugt Paulus dann in den weiteren Versen. Und um dieses bete ich, ringe ich bei Nacht und bei Tag. Unablässig ringe ich darum, dass eure Liebe mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Ja, ich weiß nicht, ob ich mal diesen Schlenker machen soll. Mir tut es manchmal sehr, sehr leid. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass auch an dieser Stelle eigentlich Brüder, die wissen müssten, worum es sich handelt, die Begriffe austauschen. Begriffe austauschen. Die Liebe ausspielen mit der Erkenntnis. Tut mir sehr, sehr weh. Römer 1. Korinther 13. Und hätte ich allen Glauben und hätte ich alle Erkenntnis. Haben wir den Mut, einmal das R durchzustreichen, weil das nicht dasteht. Hätte ich allen Glauben und hätte ich alles Wissen. Und die Sprachen werden aufhören. Und die Prophezeiung wird aufhören. Und die Erkenntnis wird weggetan. Liebe Leute, das kann doch gar nicht gehen. Wenn Paulus darum ringt, erfüllt zu werden. Das Wissen wird aufhören. Und dann, Epheser 3, 9, die Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft. Steht gar nicht da. Steht gar nicht da. Die Liebe, die jede Wissensvermittlung überlegen ist. Verstehen wir? Warum spielen wir die Liebe mit dieser kostbaren, gefüllten Aussage der Erkenntnis aus? Ich verstehe das nicht. Paulus ringt darum, erfüllt zu werden. Erkenntnis ist doch kein Wissen, wie die Abläufe sind. Das hängt mit Leben zusammen, mit Zeugung, mit Vermehrung zusammen. Und deshalb habe ich einen Satz geprägt. Erkenntnis ist das liebesmäßige Einswerden mit Christus durch Hingabe, zwecks Zeugung und Vermehrung des göttlichen Lebens in uns. Soll ich den Satz nochmal wiederholen? Erkenntnis ist das liebesmäßige Einswerden mit Christus durch Hingabe, zwecks Zeugung und Vermehrung göttlichen Lebens in uns. Darum bitten wir, dass diese Liebesdynamik uns total ausfülle, ihn zu erkennen und die Kraftwirkung seiner Auferstehung. Wir gehen wieder zurück. Ich bete darum, dass die Liebe mehr überströmt wird in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr zu prüfen imstande seid. Das ist die Grundlage und die Voraussetzung. Wenn heute Brüder nicht mehr wissen, was die Strömungen sind und wohin sie eigentlich ihren Weg haben, dann hat das zutiefst in dieser Gnade und Energie des Wortes seine Ursache. Damit wir Einsicht haben, zu prüfen imstande sind oder das Vermögen haben, beurteilen zu können, was das Vorzüglichere sei, das Einmalige, das Außerordentliche, das, was den Vorrang, die erste Stelle hat, auf das ihr lauter, durchsichtig und unanstößig seid, auf den Tag Christi. Hier haben wir wieder, dass wir drüben dem Herrn doch nicht solche Schande machen mit unserem Egoismus, mit unserem Kopf, mit dem wir ständig durch die Mauer wollen. Verstehen wir, an dem Tag Jesu Christi, das ist ja sein Tag. Da wird ja alles offenbar. Damit wir erfüllt werden mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Verstehen wir? Wenn wir drüben sind, da geht es auch nicht um uns. Da geht es auch nicht um uns, dass wir mit unseren Lieben dort große Choräle singen. Meine lieben Geschwister, warum, warum denken wir nur so von unserer subjektiven Seite, dieser elendigliche Heilsegoismus, ich, meiner, mir, mich. Die Berliner sagen das etwas anders, die sagen icke, icke, icke und dann kommt eine Lücke und dann hat's wieder mir erwischt. Aber zwischen den Berlinern und uns hier, ob Erzgebirgler oder Schwaben, kein Unterschied. Kein Unterschied. Kein Unterschied. Ich kann es nicht fassen. Menschen, die Jahrzehnte im Glauben stehen, Jahrzehnte im Glauben, haben es nur mit ihrer Sünde, mit ihrer Schuld zu tun, in den Himmel zu kommen. Das ist alles richtig. Aber deshalb und darum hat Gott uns nicht aus dem Tod in das Leben gerufen, Geschwister. Deshalb nicht. Sondern dass wir drüben an diesem Tag ein Lobpreis seiner Gnade und Herrlichkeit sein sollen. Darum, nicht um unser Selbstwillen sind wir gläubig geworden und pochen darauf, dass ja, wir drüben ankommen und die anderen für immer draußen bleiben.
Er hat uns erwählt für sich selbst.
Für sich selbst. Für sich selbst. Zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes sind wir berufen. Und die dritte Stelle finden wir in Philipper 2, 16. Wir lesen, tut alles ohne Murren, Logika, ohne Zweifel, ohne Berechnungen, ohne Folgerungen, auf dass ihr tadellos und ohne Trug, ohne Vermischung, ohne Falschheit und Hintergedanken seid, unbeschmutzte und fleckenlose Kinder Gottes inmitten einer verdrehten, verwirrten und verrückten Generation, worinnen ihr scheinet wie Leuchtfeuer im Kosmos, wie Leuchtquellen am Firmament. Ich muss das mal sagen, wir sind nicht das Licht der Welt des Kosmos. Wir sind Lichter. Das wird erst dann. Christus ist das Licht der Welt. Wir sind Lichter in der Dunkelheit, am Firmament. Lichtquellen sind wir zur Orientierung für manche, die Gott berufen hat auf dem Weg nach Hause. Sind wir es wirklich? Siegfried Fietzend, lass mich Leuchtturm sein in Nacht und Wind, in Sturm und Nacht. Orientierungspunkte. Lichtquellen wie Leuchtfeuer und Sterne im Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Wir haben nichts anderes. Wir haben nichts anderes als dieses Wort, was in uns hineingesprochen wird als göttlicher Same, als Energiequelle, die uns verwandelt aus dem Todeswesen hinein in das unauflösliche Leben seiner Herrlichkeit. Wir haben nichts anderes. Dieses Wort des Lebens, heute schon und jetzt darstellend, schautragend. Und jetzt kommt es mir zum Ruhm am Tage Jesu Christi. Sicherlich könnte man sagen, der Paulus, das ist doch ein arroganter Mann. Da will drüben auch noch ein großes Lob einstreichen. Aber wir müssen einmal sehen, dass Paulus auch hier ein Darsteller Jesu Christi war. Ein Darsteller. Sollen wir drüben ankommen und es soll dann alles verbrennen? Alles verbrennen? Wir aber gerettet werden, so wie durchs Feuer? Ist das etwa das Ergebnis, dass Gott seinen Sohn an unserer Stadt am Kreuz geopfert hat? auf den Tag Jesu Christi. Das ist sein Tag. Es ist zu bedenken, dass es an diesem Tag auch ein Offenbargemachtwerden gibt, wo alles Ichhafte, Eigenwillige und Schmutzige eine Bewertung, eine gerichtsvolle Ausschmelzung erfahren wird. Verloren geht dort keiner. Wo Gott angefangen hat, da hat er das Siegel darauf gelegt. Deshalb dürfen wir schon in Gewissheit sein, in großer Gewissheit und Zuversicht. Liebe Geschwister, lassen wir uns von niemand uns dieses Vermächtnis rauben, dass dieses in uns neu gezeugte Leben drüben ankommt. Er ist die einzige Garantie, die dafür bürgt, dass vollendet wird, was auch angefangen wurde. Dem Herrn sei Dank. Rufen Sie Halleluja, preis dem Herrn. Wir schaffen das nicht. Verloren geht keiner. Er selbst wird uns nach Geist, Seele und Leib tadellos bewahren. Ich hatte große Schwierigkeit immer. Im Geist schon, in der Seele haben wir große Schwierigkeit. Bei unserem Leib, da hängt es vorne und hinten hausen. Er wird uns bewahren, tadellos. Nicht bis zu seiner Ankunft, sondern in seiner Anwesenheit. Verstehen wir? In seiner Anwesenheit werden wir tadellos, sauber, fleckenlos werden. Keiner hat mehr einen Runzel. In seiner Gegenwart. Da wird alles Dunkle vom Licht verschmolzen sein. Dieser Tag ist ein leuchtender Tag für seine Gemeinde und für uns auch. Treu ist, hier steht es ja, er wird uns nach Geist, Seele, Leib bewahren in seiner Anwesenheit. Treu ist, der euch berufen hat, er wird es auch tun. Wir sollten eigentlich jeden Tag einmal dafür danken, dass unser Vater im Himmel keines seiner Kinder wieder von sich stößt. Keiner wird jemals wieder von dem Lebensorganismus des Christusleibes abgetrennt, auch wenn er in den Dreck gefallen ist. Seine Treue ist größer als unsere Untreue. Er verschwendet nicht seinen göttlichen Samen und lässt uns dann für immer verenden, sondern er trägt das begonnene Werk in großer Geduld und Barmherzigkeit bis zum Ziel seiner Bestimmung. Das ist wunderbar, wunderbar. Und deshalb dürfen wir unserem Gott und Vater von innen heraus mit Jubel und Dank anbeten für das, was er in uns wirkt. Er allein besitzt das Vermögen, dass alles, was von ihm aus seine Existenz bekam. Es ist die göttliche Existenz, verstehen wir? Die göttliche Existenz. Ohne Anfang und Ende auch wunderbar und herrlich vollenden zu ihm zurückkehren wird. Oder hat jemand hier Zweifel? Ich frage mal. Wir sind gern bereit, auch über die Not und die Nöte der Zweifel zu sprechen. Hat jemand hier Zweifel? Wenn ich vor dem Fernseher sitze und der Herr ruft seine Gemeinde, da gibt es sehr Fromme, die sagen, wir bleiben alle zurück. Das wäre doch ein Drama. Sind wir so perfekt? Ich habe große Angst und Bedenken vor Menschen, die perfekt sein wollen. Die sind manchmal unausstehlich. Und ihren Anforderungen grenzenlos.
Der Fernseher bleibt zurück,
ja. Weil er nicht zu ihm passt und weil dieses Gerät kein Leben aus Gott hat. Deshalb bleibt dieses Gerät zurück. Auch der Perfektionismus. Ja. Er ist die einzige Garantie, dass sein gesprochenes Wort nicht leer zurückkommt und alles ausrichten wird, wozu es gesandt wurde. können auch wir mit einer solchen Zuversicht, wie der Apostel Paulus geschrieben hat, einander begegnen und auf die Wiederkunft des Herrn warten, können wir das? Können wir uns freuen? Oder haben wir Angst, ihn zu Johannes schreibt in seinem ersten Brief, und nun Kinder, bleibet in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit, Mut und Zuversicht haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Und deshalb sitzen wir auch hier. Doch nicht, wir sitzen doch keine Stunde ab, sondern wir lassen uns von diesem energiegeladenen Wort, lassen wir uns füllen und werden verbindlich in Gehorsam unserem Herrn zu leben. Dieser Tag Jesu Christi ist Licht. Er wird jede Finsternis offenbar machen und für immer verschlingen, sodass die Gemeinde ohne jeglichen Makel und Schatten die Herrlichkeit Christi widerspiegeln wird. Unausdenkbar, unausdenkbar. Drittens nun zum Tag des Herrn. Ich habe mich schon sehr gewundert. Das muss ich offen gestehen. Es ist sicherlich auch sehr ungewohnt, zu einer Brüderkonferenz, dass 5 Referenten über den gleichen Text zu sprechen haben. Und ich habe mich gefreut, weil jeder in seiner Sicht die Aussagen der Schrift uns anders dargestellt hat. Buntfarbig. Ich freue mich ganz sehr. Der Tag des Herrn. Manchmal machen wir den Versuch, prophetische Aussagen wie in einem Katalog aufzuschlüsseln. Wir fertigen dann eine Skizze an und zwängen dann Schriftzeugnisse in unser Denkfach- und Zeitschema hinein. Dabei tut uns vielfach die Tradition und die Macht der unserer Gedankenvorstellungen einen sehr, sehr schlechten Dienst. Nicht nur die anderen draußen, sondern auch wir selbst stehen in Gefahr, Gefangene unserer eigenen Denkstruktionen zu werden oder zu sein. Damit allerdings wird es sehr schwer, etwas anderes, Neues denken zu können. Ich hätte ja gern hier heute eine Skizze gebracht, aber bei der Vorbereitung musste ich manches durchstreichen. Manches, was mir lieb war, konnte ich so nicht mehr sehen. Der Tag des Herrn. Prophetische Aussagen sind sehr oft zeitgefächert aufzuschlüsseln. Und nicht immer berücksichtigen wir das Gesetz der Perspektive, das Geschehnisse. Je weiter sie vom Betrachter entfernt sind, sehr klein und auch sehr kurz beschrieben sind, und dann beachten wir auch nicht das Gesetz der Komplexität, dass in einem einzigen Vers Aussagen gemacht werden, darinnen sind oft Zeittäler von Tausenden von Jahren verborgen. Die Beschreibung des Tages des Herrn und alles, was darin abläuft, ich sage es Ihnen ganz offen, ist der Versuch einer Deutung. Es kann auch ganz, ganz anders sein. Dieser Tag des Herrn wird im Alten Testament oft aufgeführt und mit Tag Jahwes oder jener Tag gekennzeichnet. Dazu nenne ich nur mal ganz kurz einige Stellen. Joel 1, der Tag Jahwes kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Vom Allmächtigen. Damit steht von vornherein fest, wer hinter diesem Tag steht. Nicht der Verwüster, sondern der Allmächtige. Und wir sollten uns einmal in der Offenbarung die Wörter anstreichen. Von Gott gegeben. Dem Tier wurde Vollmacht gegeben von Gott. Auch diese Zeit, die ist von Gott genau beschrieben. Gegrenzt, abgegrenzt. Von Gott gegeben. Sonst müsste es uns eigentlich Angst und Bange werden. Was auch an diesem Tag geschieht, alles steht unter der letzten Verantwortung und Autorität des Allerhöchsten. Noch einige Hinweise, Joel 2,1. Der Tag Jahwes kommt schnell und überraschend. Es ist ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks, wo kein Sonnenstrahl ihn durchdringt, ein Tag der Wolkennacht. Vers 30 und 31. und ich werde Wunder geben im Himmel und auf Erden. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der große, der schreckliche und furchterregende. Amos, der Tag Jahwes wird finster und nicht Licht sein. Jesaja 13, siehe, der Tag Jahwes kommt, grausam und grimm und Zornesglut wird darin zu finden sein, um die Erde zur Wüste zu machen, denn die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen, und die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang. Darum werde ich die Himmel erzittern machen, und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle, beim Grimme Jahwes daherscharen und am Tage seiner Zornesglut. Kapitel 61 spricht er von dem Tag der Rache. Und in Jeremia 30, Vers 7 lesen wir, wehe, denn groß ist jener Tag, ohne Gleichen. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Doch wird er aus ihr gerettet werden, denn ich werde den gar ausmachen allen Nationen. Auch unser Herr redet von diesem Tag. In Matthäus 24, Vers 21, es wird dann eine Drangsal sein, eine Drangsal, dergleichen von Anfang des Kosmos bis jetzt nicht gewesen ist, noch sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch überleben können. Und der letzte Prophet endet sein Zeugnis, Malachi Kapitel 4, 1 bis 5, denn siehe der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Aber über euch und ihr, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Christussonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung unter ihren Strahlen. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe denn da kommt der Tag Jahwes, der große, schreckliche und furchtbare. An diesen Zeugnissen sehen wir, dass dieser Tag bis hinein in das Tausendjahrreich leuchtet. Zwei Fragen sollen uns jetzt noch ein klein wenig beschäftigen. Erstens, wann und womit beginnt dieser Tag? Ich sage einmal ganz ungeschützt, der Tag des Herrn beginnt nach der Hinwegnahme der Gemeinde, also nach dem Tag Jesu Christi. Wie viel Zeit dazwischen ist, weiß ich nicht. Das würde bedeuten, dass die Aussagen, die diesen Tag betreffen, die Gemeinde nicht unmittelbar berühren. Schwierig ist die Frage zu beantworten, womit beginnt dieser Tag? Vor 30 Jahren habe ich Heinz Schumacher angeschrieben. Womit fängt dieser Tag an? Er hat mir liebe Zeilen da zugesandt, aber meine Frage konnte er nicht beantworten. Nach der Aussage des Paulus und des Petrus, sie sind hier übereinstimmend, kommt der Tag des Herrn, wie kommt er? Wie ein Dieb in der Nacht. Dass wir jetzt prophetisch gesehen in der Nachtperiode wollen wir jetzt nicht weiter erörtern. Dieser Tag kommt urplötzlich, für die Betroffenen völlig unerwartet. Diese Beschreibung ist nicht mit dem Tag Jesu Christi identisch. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4 davon, die Entrückung, und zwar der irdische Abschluss der Gemeinde, wird hier aufgezeigt. Und mir kommt es so vor, als wollte Paulus hinter diesem Kapitel 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, einen Strich der Heilsgeschichte machen. Er zieht gewissermaßen einen Vorhang herunter, das Bühnenbild der Gemeinde ist verdeckt. Denn nun lenkt er das Blickfeld der Thessaloniker mit dem 5. Kapitel hin zu jenem Tag, dem Tag des Herrn, der für sie, für die Gemeinde Thessaloniker und für uns eigentlich gar nicht in Betracht kommt. Denn das Zentrum dieses Tages des Herrn, was ist das? Ist nicht die Gemeinde. Das ist auch nicht Berlin. Das ist auch nicht New York und Rom. Das Zentrum dieses Tages ist das Land und das Volk Israel, ist Jerusalem und der Tempel.
Es folgen dann klare Ausführungen, besonders im zweiten Kapitel, im zweiten Brief, wo er ziemlich eindeutig erklärt, wer und was zum Tag des Herrn gehört. Die Gemeinde in Thessaloniki, die war völlig durcheinander. Sie waren innerlich beunruhigt und erschüttert, weil sie der Meinung waren, dieser Tag sei gegenwärtig und demzufolge ist die Entrückung schon geschehen. Weil die Entrückung, ich sage das einmal, die Verwandlung oder das hin zu ihm versammelt werden, zeitlich vor dem Beginn des Tages hier beschrieben wird. Paulus muss hier Dinge klarstellen, weil sie verführt wurden durch Geist, falsche Predigt oder gefälschte Paulusbriefe. Verstehen wir die Situation, um die es sich hier handelt? Wenn man heute die Gemeinde in die Zeit des Tages des Herrn mit hineindrängen will, dann steht man unter dem Geist der Verführung. Ich sage das ganz deutlich. Die Gemeinde war verwirrt worden und Paulus tritt hier ganz massiv entgegen. Wer die Gemeinde bis zum Beginn des Tausendjahrreiches, das heißt auch durch die gerichtsvollen Abläufe der Offenbarung hindurchlaufen lassen will, muss wissen, dass er das prophetische Wort vergewaltigt und die Gemeinde täuscht und betrügt. Verstehen wir? Das sind keine privaten Angelegenheiten, wo die Gemeinde eigentlich ihr Ziel hat, ihren Abschluss hat. Nochmals zurück. In 1. Thessalonicher 5,1, wo also Paulus den Vorhang aufzieht zum Tag des Herrn. Da heißt es, was aber die Zeiten, der chronologische Ablauf ist, der Zeitablauf und was der Zeitpunkt, die von Gott festgesetzten Zeitrhythmen betrifft, so ist es gar nicht nötig, euch da noch einmal zu orientieren oder noch einmal zu schreiben. Denn ihr wisset auf das Genaueste, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn Sie sagen, Bruder Juckel hat gefragt, wer ist der Sie? Wer ist der Sie? Ich füge einfach hinzu, wenn die Söhne Israels sprechen, Friede, Sicherheit, keine Gefahr, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, eben wie ein Dieb in der Nacht, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag etwa wie ein Dieb erreicht. Euch betrifft es überhaupt nicht. Ich möchte euch das nur klar vor Augen führen. Der Tag des Herrn, wann und wie beginnt er? Ich frage hinein, beginnt er mit Friede und Sicherheit oder beginnt er mit plötzliches Verderben? Ist nicht die Offenbarung des Johannes das Spiegelbild von diesem Tag, wenn er schreibt, ich war im Geist versetzt an des Herrn Tag, das ist doch nicht der Sonntag, liebe Geschwister. Der Sonntag hat in der Schrift kaum eine Bedeutung, auch wenn die meisten Übersetzungen den Sabbat mit ersten Tag der Woche wiedergeben. Wer aufmerksam das Wort Gottes liest, muss feststellen, dass es eine überaus große Übereinstimmung von diesem Tag in der Offenbarung mit den Aussagen der Propheten gibt. Ich nenne nur einen Vers, Offenbarung 6,17, denn gekommen ist der große Tag, der Tag des Zornes. Nicht Friede und Sicherheit. Der Tag des Zornes. Wer kann bestehen? Aus diesem Grund ist es denkbar, dass der Inhalt der Offenbarung des Johannes dem Tag des Herrn zugeordnet werden muss. Natürlich werden hier auch berechtigte Zeitangaben gemacht. Wenn wir an die 70. Jahrwoche denken, in Offenbarung 11. Sie wird mit 2x3,5 Jahren aufgeführt. Sie ist mit Monaten und Tagen angegeben. Aber die letzten 7 Jahre, bevor der Messias sichtbar wiederkommt, sind sehr unterschiedlich im Ablauf. Und schon wegen ihrer Teilung in 2x3,5 Jahren wissen wir, dass wir sie nicht vermengen dürfen. Die erste Hälfte sehen wir
wohl die weltweite Verkündigung von dem Evangelium des Reiches durch die zwei Zeugen. Ich meine, davon spricht Jesus in Matthäus 24, und das Evangelium vom Königreich wird verkündigt werden, nicht paulinisches Evangelium von der totalen Gnade und der Herrlichkeit des Leibes Christi, sondern das Evangelium vom Königreich wird geheroldet werden über alle Nationen zu einem Zeugnis. Es wird gepredigt werden und dann kommt der Abschluss. Es ist durchaus möglich, dass diese Zeit identisch ist mit dem Pauluswort Friede, Sicherheit, keine Gefahr. Aber in der Mitte dieser 7 Jahre der dänischen Jahrwoche gibt es gewaltige und umfassende Veränderungen. Und als erstes werden die zwei Zeugen umgebracht. Das sind die ersten. Sie werden umgebracht, das, was bisher den gerichtsvollen Einbruch aufgehalten hat, ist aus dem Wege. Der Gesetzlose wird als Sohn des Verderbens offenbar und setzt sich dann als Gott in dem Tempel Gottes und lässt sich anbeten und verehren. Noch einen Aspekt müssen wir hier mit hineinnehmen. Und zwar die Zeugnisse aus 2. Petrus und Psalm 9. Es steht geschrieben, es sei euch nicht verborgen, dass 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag, ein Gottestag sind. Und dann gibt es noch einen Hinweis, und zwar 1000 Jahre noch einmal für 3,5. In 2. Mose steht geschrieben, 20, 5, 6, selbst auch Jesus, die Fleischwerdung des Gottessohnes, begann als die aufgehende Sonne einen Gottestag, 1000 Jahre zu scheinen. Aber dieser Gottestag wurde zusammengekürzt auf 3,5 Jahre. Und nun muss ich einmal so folgen, von diesem 1000-Jahr-Rhythmus müsste es noch 2000 Jahre dauern, bis die Wiederkunft Christi erfolgen könnte. Es ist etwas undurchsichtig, aber ich kann der Zeit nach das jetzt nicht erklären. Es wird aber Gott diese 2000 Jahre zusammendrücken und verkürzen und sie als 2 mal 3,5 Jahre ablaufen lassen. 2 mal 3,5 Jahre. Es werden 2 mal 1000 Jahre zusammengekürzt. Es heißt hier Tage, mindestens 2 Tage werden verkürzt. Wenn wir nun einmal die Endzeit oder die letzten Tage als die 70. Jahrwoche vor uns stellen, komme ich persönlich zu der Feststellung. Die erste Hälfte läuft unter dem Prädikat Friede und Sicherheit ab. Und dann kommt plötzlich das Verderben und der Ruin über sie. Und das ist das Volk Israel. Die 70. Jahrwoche hat ja in der Tat das Volk Israel als Mittelpunkt, nicht die Gemeinde. Und die Nationen werden hier gesehen. Und nun lesen wir unseren Text in 2. Thessalonicher noch einmal durch. In 2. Thessalonicher 2, 1 bis 8. Wir flehen und bitten, liebe Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn und unser Versammeltwerden zu ihm hin. Das ist die Verwandlung und Entrückung der Gemeinde, dass ihr nicht erschüttert werdet in der Gesinnung, noch euch verwirren und erschrecken lasst, weder durch falsche Prophetengeist, noch durch Wort, noch durch Briefe, als durch uns, als ob der Tag des Herrn schon gegenwärtig wäre. Lasst euch von niemanden verführen, verrückt machen. Auf irgendeine Art und Weise täuschen. Denn, ich füge jetzt auch ein, ganz bewusst ein, denn dieser Tag des Herrn wird nicht kommen, bis nicht vorerst, zuvor oder in erster Linie der Abfall komme und der Mensch, der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens offenbar oder enthüllt wird. Ich sage einfach ganz offen, der Abfall hängt mit dem falschen Messias zusammen, denn der in seinem eigenen Namen kommen wird, der Falsche, der wird von den Söhnen Israels als ihr Messias angenommen. Und in dieser Zeit werden sie den neu gebauten Tempel ihrer Gottesdienste feiern. Daniel 9, Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2 stehen hier in engstem Zusammenhang. Alles läuft unter diesem Motto Friede, Sicherheit, keine Gefahr. Aber urplötzlich wird der vorher geschlossene Bund gebrochen und Verwüstung und Gräuel stehen an heiliger Stätte, so in Matthäus. Der Tag des Herrn wird also im Eigentlichen in der Mitte der Jahrwoche beginnen. Darüber dürfen Sie ruhig einmal nachdenken. Der eigentliche Tag des Herrn, der furchtbare, der plötzliche Tag, der Tag der Verwüstung, wird im Eigentlichen in der Mitte der Jahrwoche beginnen. Zuvor gibt es Abfall, und zwar vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit. Warum wollen wir immer wieder die Gemeinde auf diese Plattform transportieren und mit dem Abfall und mit dem Aufhaltenden identifizieren? Den Nationen ist das Gesetz der Nomos nie auferlegt worden. Dabei steht das Volk Israel auch heute noch unter dem Gesetz. Deshalb wird auch für mich persönlich der Gesetzlose nur aus diesem Volk hervorkommen. Abfallen kann nur etwas, was dran ist. Sollen wir etwa, die dem Geiste Gottes gezeugten Söhne und Töchter, die Träger der Verheißung und Glieder des Christusleibes, wieder als Abfallprodukt für die kommenden Gerichte gelten, frage ich. Das ist für mich ganz und gar ausgeschlossen. Der Abfall kann sich nur auf das Volk Israel beziehen. Das, dem Wesen nach vom Abfall, ja, sind wir heute und die Nationen sind wir geprägt. Aber der Abfall mit Artikel hat eine besondere Prägung. Die anderen Völker, einschließlich der Gemeinde, können gar nicht abfallen, weil Gott mit ihnen keinen Bund gemacht hat. Abfallen kann nur Israel. Und das Volk ist auf dem besten Weg dazu. 80% leben heute dort als Atheisten. Wir wollen so sein wie die anderen Völker. Wir nehmen den Falschen, dem Pseudo-Messias, den Anstelle Christus als ihren Messias an. Das wird die Verführung auch innerhalb der Orthodoxie sein. Und zuletzt sitzt man als Hure, als das abtrünnige und götzendienerische Teil Israels auf dem Tier und hält alle Zügel der Weltregierung in ihrer Hand. Abfall und Verführung kennzeichnen den Weg des zurückgekehrten jüdischen Volkes. Der Abfall wird zuerst kommen, bevor der Tag des Herrn anbricht. Der Tag ist 3,5 Jahre zusammengeschnitten. Noch etwas ist mir aufgefallen. Der falsche Messias wird in der Mitte der Jahrwoche offenbar. Vorher nicht. Vorher gilt er als der Friedensfürst. In der Mitte wird er offenbar.
Wie Hitler.
Wie Hitler. Ja? In der Mitte der Jahrwoche wird er offenbar, was er im Eigentlichen ist, der Sohn Satans des Verderbens. Ich lese nur ganz kurz die Stelle aus Daniel 7, Vers 5 und 20. Da heißt es, und er wird Worte gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Erde wird er reden und wird sie vernichten oder verführen. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe. Ein Jahr, zwei Jahre, eine halbe. Ist dieselbe Proportion wie in der Offenbarung. 3,5 Jahre wird es sein. Und nun gibt es ein Aufhaltendes, was zurückhält, was der Enthüllung dieses teuflischen Wesens im Wege steht. Manche übersetzen hier Niederhaltendes oder Hinzielendes. Jedenfalls wird hier sehr klar ausgedrückt, dass das Aufhaltende erst aus dem Wege, wörtlich aus der Mitte hinweggenommen sein muss. Erst dann bekommt der falsche Messias seine eigentliche Zeit von Gott, sich als der Wiederwürger zu etablieren, vor aller Welt sich als Gott zu zeigen. Die Demaskierung findet in der Mitte der Jahrwoche statt, wenn das Aufhaltende, dasjenige, was die Enthüllung des Antichristen noch zurückhält, aus der Mitte hinweggetan worden ist. Wir müssen uns bei dieser Aussage im Klaren sein. Wenn wir die Gemeinde als das Aufhaltende sehen wollen, dann müssen wir die Gemeinde auch bis in die Mitte der Jahrwoche hindurchlaufen lassen. Verstehen wir jetzt die Problematik? Ich persönlich stehe nicht mehr zu diesen Aussagen, wie ich sie früher gesehen habe, weil für mich die zwei Fackelträger, die zwei Söhne des Öls, als die zwei gerichtsvollen Zeugen in der Offenbarung und in dem Propheten Sacharja, die da so aufgeführt werden, die eigentlichen sind. Es sind die Letztaufhaltenden, die die Entlarvung des falschen Christus und damit auch die kommende Drangsal und die furchtbaren Gerichte zurückhalten. Zum Tag des Herrn nur noch ein paar wenige Sätze zum Tag Gottes. Ich musste hier total neu umdenken, weil sich hier vieles überschneidet. Vieles überschneidet sich. Die Aussagen lassen sich nicht immer in unserem Denkschubfach unterbringen. Der Tag Gottes wird auch in Verbindung mit dem Tag des Herrn gebraucht. Mit diesem Tag Gottes werden gewaltige kosmische Veränderungen beschrieben, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und sich auflösen und die Elemente im Feuer zerschmelzen werden. 2. Petrus 3,12. Auch von diesem Tag gibt es Schatten, die hinein und hinüberragen in den Tag des Herrn. Unsere Erwartung, liebe Brüder und Schwestern, aber für jetzt und heute geht weit, weit über das hinaus, was diese beiden Tage des Herrn und Tag Gottes beinhalten. Nicht, dass wir damit nichts zu tun haben. Im Gegenteil, alles Gericht ist dem Sohn und vom Sohn auch den Söhnen übertragen worden. Aber unsere Hoffnung und unsere Erwartung, unsere Zuversicht ist nicht in erster Linie auf diese prophetische Entwicklung auf Erden ausgerichtet, sondern unsere Erwartung ist nach oben, ist personenhaft, hin zu jenem Tag, wo unser Herr aus dem Himmel herabkommt, um uns aus der Niedrigkeit und Vergänglichkeit, aus der Verweslichkeit herausnimmt, hineinstellt in die Unverweslichkeit und Herrlichkeit seines Christus. Erst wenn der vollständige Christus, der ganze Christus, beieinander ist, bereitsteht, werden diese Tage auch eine zielgemäße Vollendung erfahren. Deshalb habe ich also das Heft von Professor Ströder 100-mal abgezogen, die versiegelte Gemeinde und das Buch mit 7 Siegeln. Weil Ströder ja der Auffassung ist, bevor in der Offenbarung überhaupt was läuft, wird der Herr als Haupt seine Glieder beieinander haben, um dann vollführen zu können, was in jenen Gerichtstagen über die Welt und Schöpfung hereinbricht. Brüder, Geschwister, wir sind Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind bestimmt zu Trägern seines unauflöslichen Lebens, bestimmt zusammen mit Christus Tag werden zu lassen. Tag werden zu lassen. Ein Tag, worauf es keine Nacht mehr geben wird. Der Herr segne sein Wort. Amen.
So, herzlichen Dank, lieber Johannes. Du hast mal eine bestimmte Facette angesprochen. Da werden wir nachdenken. Wir sind die Leibesgemeinde und das soll uns ganz wichtig sein. Durch alle Gerichte und Zeiten hindurch, wo immer wir leben, bis Jesus uns abholt, wollen wir treu unserem Herrn sein. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Vielen Dank für das Wort. Vielen Dank in das Hineinleuchten dieser 4 Tage, die so viel Schwierigkeiten machen. Was ist der Unterschied? Tag Gottes, Tag des Herrn, Tag Jesu Christi. Bitte? Tag des Menschen. So ist es ja. Ja, Vater im Himmel, beschleunigt kommt des Herrn Tag. Plötzlich kommt der Herr zu seinem Tempel. So steht es irgendwo geschrieben. Plötzlich. Und so dürfen auch wir darauf warten, dass du plötzlich kommst, uns herausreißt aus allergrößter Not, wenn der Bösewicht vielleicht nach uns greifen will, in einem letzten Griff nach deiner Gemeinde, dann greifst du zu und nimmst uns heraus. Und dafür danken wir dir. Wir hören in diesen Tagen immer wieder von diesen Zeiten des Endes, der Vollendung der Menschheitsgeschichte, als eines Endes des Menschen ohne Gott. Und dann treibt der Mensch in die Finsternis, in das Chaos. Nun haben wir gehört, dass wir scheinen wie Lichtquellen, wie Lichter an dunklem Ort. So lass uns sein, Herr Jesus, Lichter, die man sieht, Leuchtfeuer, an denen man sich orientieren darf, aber auch in der Liebe untereinander verbunden. So segne uns das Wort, bewahre das Gehörte und lass uns darin weitergehen. Dank sei dir, Vater, im Namen Jesu, für das Wissen um die Gemeinde, für das Wissen um den Glauben, den Besitz des Glaubens, wenn wir dir gehören, und um das Wissen deiner Wiederkunft. So dürfen wir auch am Ende dieser Stunde rufen: Komme bald, Herr Jesus. Amen.